Ende gut, alles gut. Dabei könnten wir es doch eigentlich belassen, oder? Wir leben in sehr spannenden Zeiten, habe ich den Eindruck. Es ist zumindest gerade nicht langweilig, das Leben. Irgendwie, und tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder drüber spreche, aber diese Corona-Pandemie bringt uns in unserem sicher und wohlbehütet geglaubten Deutschland an unsere Grenzen. In eine Situation, in der man sich tatsächlich irgendwie vorstellen kann, wenn man die Nachrichten hört, dass es mit dieser Welt mal irgendwann zu Ende geht. Vielleicht sogar eher früher als später. Diese Nachrichten, die man da hört und sieht, die sind besorgniserregend. Und für Menschen mit Ängsten gibt es überhaupt keinen Grund, den Fernseher anzumachen oder das Radio oder sich im Internet die ganzen Seiten anzuschauen. Da bekommt man ja Beklemmungen. Da denkt man ja, das darf doch alles nicht wahr sein. Vielleicht besser wegschauen, einfach so tun, als wäre das nicht wahr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten mitten rein in so ein Thema. Die Inzidenzen steigen, immer mehr Menschen erkranken, immer mehr Menschen sterben, die Intensivstationen sind voll und überfüllt. Aus Bayern werden jetzt Erkrankte schon nach Niedersachsen geflogen, nach Hessen. Ärzte müssen entscheiden, welche Erkrankten eine höhere Überlebenschance haben, um dann die zu behandeln und die anderen nicht mehr. Das klingt irgendwie alles nach Apokalypse. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Und jetzt kommt auch noch Omikron. Der neueste Virus, die neueste Variante dieses elenden Coronavirus. Na super. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ein Lichtlein? Man hat so den Eindruck, dass so langsam der ganze Tannenbaum brennt, ehrlich gesagt. Weihnachtsmärkte werden schon wieder abgesagt. Man fragt sich, warum Köln gegen Gladbach gestern noch vor 50.000 Zuschauern stattfinden durfte. Spinnen wir eigentlich alle? Was passiert hier gerade? Man fühlt sich unsicher, man wird verunsichert und man versteht ganz viel nicht mehr. Werden wir uns als Petrusgemeinde zu Heiligabend unter der Brücke zu einem Weihnachtsgottesdienst treffen dürfen, können? Geht das überhaupt noch? Ist das jetzt das Ende? Sind wir so in dieser Endzeit? Eigentlich ist ja heute erster Advent. Eigentlich haben wir eben gerade erst die erste Kerze angezündet und wir freuen uns auf Weihnachten. Wir wünschen uns alle, dass es wieder warm ums Herz wird und dass wir uns freuen miteinander über die Tatsache, dass Gott Mensch wird, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Wir haben eben gehört von dieser Smilla, der lateinischen Expertin. Ich war beeindruckt. Advenire, ankommen. Advent, Ankunft. Das feiern wir. Das wollen wir auch wieder feiern. Ich möchte das feiern, dass Jesus kommt. Ich will das nicht vergessen, dass er gekommen ist, um uns zu retten. Das ist der Grund, warum wir hier sitzen. Wir glauben an einen Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt und sagt, du wirst Mensch, werde ein Baby, lebe als Mensch, zeige den Menschen, wer ich bin, der Vater. Und dann stirb für die Sünden der Menschen, damit diese Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben ist, damit Menschen wieder Gott begegnen können. Das ist Advent, das ist Weihnachten. Gott wird Mensch. Das ist unser Glaube als Christen. Das verkündigen wir. Das verkündigen wir in den Predigten, das verkündigen wir in den Liedern, die wir singen. Das verkündigen wir hoffentlich, wenn wir in unseren privaten Begegnungen über unseren Glauben reden. Wir glauben an einen Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn geschickt hat auf diese Welt. Aber nicht nur das glauben wir. Ich würde euch gerne bitten, nochmal aufzustehen und die Maske anzuziehen und mit mir zusammen das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Wenn ihr dieses Glaubensbekenntnis glaubt, dann sprecht es doch bitte mit mir. Ihr müsstet es jetzt hier sehen. Ja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vielen Dank, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Da ist in Kurzform all das zusammengefasst, was existenziell ist für unseren Glauben an Jesus, für unseren Glauben an Gott. Wir glauben an einen Gott, der nicht nur als Mensch geboren wurde, wir glauben auch an einen Gott, der für uns gestorben ist, der begraben wurde, der auferstand, der zum Vater ging und der wiederkommen wird. Ein zweiter Advent. Wir glauben nicht nur an einen ersten, wir glauben auch an einen zweiten Advent und wir bekennen das im Glaubensbekenntnis. Aber es spielt in unserem alltäglichen Leben eigentlich nicht unbedingt eine Rolle. Weihnachten hat einen Platz. Advent hat seinen Ort im Dezember. 4 Adventssonntage, dann Heiligabend, dann noch 2 Weihnachtsfeiertage hinten dran. Das ist eingeplant, darauf freuen wir uns das ganze Jahr. Aber dieser zweite Advent, was ist mit dem? Mit dieser Geburt Jesu, das ist ja ganz schön, romantisch und auch dazu geeignet, dann mit der ganzen Familie zu Hause unter dem Tannenbaum zu feiern, was Schönes zu essen und sich dann auch zu beschenken. Aber dieses von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, das ist irgendwie strange. Weird haben wir gestern im Taufseminar gehört, dieses Wort. Das ist ein tolles englisches Wort, weird. Das ist irgendwie so weit weg, oder? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist so gar nicht vorstellbar. Wie soll denn das aussehen? Als Christen glauben wir, dass wir einmal bei Jesus sein werden. Dass wir einmal bei Gott zu Hause ankommen werden, im Himmel. Dass Jesus für uns da Wohnungen vorbereitet hat. Dass er sich auf uns freut, auf die Menschen, die ihm nachgefolgt sind und die er liebt und die ihn lieben. Und es wird toll sein. Wir glauben, dass zumindest für uns alles gut ausgehen wird. Dass dieser Satz stimmt, Ende gut, alles gut, also ein Ausrufezeichen. Aber ist das tatsächlich so? Ist Ende gut, alles gut, auch für alle gut? Fragezeichen. Wir starten mit dem heutigen ersten Advent in eine neue Predigtreihe, in der wir uns sehr bewusst die Endzeitreden Jesu anschauen werden. Eine echte Herausforderung, schwierige Texte, keine leichte Kost, nichts, was man mal so frühmorgens in der Andacht schnell als Schnellimbiss sich einverleibt und sagt, ja, wunderbar, alles gut, habe ich verstanden, weiter geht's. Meine Ermutigung für den Tag wieder mitgenommen und jetzt packe ich das an, was vor mir liegt. So sind diese Texte nicht. Aber es sind Texte, die in der Bibel stehen. Es sind Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat und deswegen sind sie wichtig für uns. Deswegen sind sie wichtig für uns und deswegen wollen wir sie uns anschauen und sie zu uns sprechen lassen. Das ist die Herausforderung auch für dich heute, der du hier sitzt oder zu Hause sitzt. Dieser Text soll zu dir sprechen. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Ich habe mal den Spruch gehört und dieser Spruch war mir einfach sehr sympathisch. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Hat mir gefallen. So hätte ich das gerne. Ja? Weil das ist doch die Situation unseres Lebens. Wir haben alle immer Schwierigkeiten irgendwo. Aber das soll doch nicht das Ende sein. Am Ende soll alles gut sein. Also, wenn auch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Allerdings steht es nicht in der Bibel. Schöner Spruch, aber steht nicht in der Bibel. Irgendwie wäre das aber so wie in der Nachspielzeit in der 95. Minute den Siegtreffer zu schießen. Dann ist alles gut. Es ist noch nicht das Ende. Ganz am Ende den Siegtreffer für die Mannschaft, für die eigene Mannschaft erzielen und dann erst pfeift der Schiedsrichter ab und sagt, jetzt ist vorbei. Das ist cool. Das sind Erlebnisse, die man ab und zu mal mitbekommt, wie die Spieler sich dann jubelnd in den Armen liegen und dann mit Bier den Trainer übergießen und sich umarmen, in Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen mehr Abstand, und zu den Fans hinlaufen und jubeln und sich feiern lassen nochmal. Und so muss es doch eigentlich auch sein, wenn Jesus wiederkommt, oder? So ganz am Ende, als Sieger, als Herr, als leuchtender, herrlicher Gott. Und dann nimmt er seine Gemeinde mit und sie feiern im Himmel die ewige Meisterschaft. So müsste das doch sein. Ende gut, alles gut. Am Ende wird alles gut. Ist das so? Ich gehe mit euch durch einige Verse aus Matthäus 24 heute und ich möchte euch einladen, mitzulesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ansonsten über den Beamer. Matthäus 24, ich lese zunächst die Verse 1 bis 8. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Das, was Jesus da angekündigt hat mit der Zerstörung dieses wunderbaren Tempels, ist 40 Jahre später passiert, als die Römer alles platt gemacht haben. Als das Volk Israel sich auch gegenseitig bekämpft hat, unterschiedliche Priester gegeneinander, und die Römer haben dann für Ordnung gesorgt und einfach alles kaputt gemacht, alles platt gemacht. Der Tempel wird im Jahr 70 nach Christus zerstört. Und die Frage der Jünger, wann wird das alles geschehen, geht zum einen in diese Richtung, zu sagen, wann soll das denn konkret passieren, aber sie fragen auch schon weitergehend nach dem Ende der Welt. Wobei das für die Juden quasi gleichbedeutend war damals. Die Zerstörung des Tempels, des Ortes, wo man Gott begegnet und Gott anbetet, war für sie das Ende der Welt. Und sie wurden 70 nach Christus dann zerstreut. Von da aus ging die Zerstreuung los über die ganze Welt. Und die Verfolgung durch die Römer. Jesus erwähnt als Zeichen dafür, dass das Ende sich naht, Kriege und Kriegsgefahr, Hungersnöte und Erdbeben. Und all das gab es auch schon zu Zeiten Jesu und kurz danach. Es gab Erdbeben, bei denen einige umgekommen sind. Es gab Hungersnöte. Es gab immer Kriege und Kriegsgefahr. Immer auf dieser Welt. Und die Worte Jesu haben sich damals erfüllt für die damalige Zeit. Aber sie gelten auch prophetisch für die Zeit, kurz bevor er wiederkommt, für die Endzeit. Das ist das Interessante an diesen Worten Jesu, dass sie sich einmal bereits erfüllt haben und sich auch nochmal erfüllen werden. Und vielleicht ist das etwas frustrierend, aber es ist die Wahrheit und Jesus spricht sie aus. Und ich habe sie mal so formuliert: Diese Welt wird nicht immer schöner und immer besser. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Diese Welt wird nicht immer schöner und immer besser. Das, von dem Jesus da erzählt, ist erst der Anfang. Otto Walkes hat, glaube ich, mal gesagt: Aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Das ist die Situation. Es kommt schlimmer, sagt Jesus. Er sagt nicht, es wird alles besser werden, ja, die Römer werden mal weg sein und ihr werdet wieder frei sein. Und ja, es dauert fast 2000 Jahre, aber wenn der Tempel dann zerstört ist, irgendwann werdet ihr auch wieder hier sein. Kein Wort davon, zumindest nicht an dieser Stelle. Lukas spricht darüber, dass es eine Zerstreuung geben wird, aber auch wieder eine Sammlung des Volkes. Interessant finde ich an den Worten Jesu, dass er uns nicht zuerst davor warnt, dass es uns schlechter gehen könnte als Christen, dass Menschen uns Böses wollen und uns auch tatsächlich tun wegen unseres Glaubens an Jesus. Jesus warnt seine Jünger nicht zuerst vor Verfolgung, er warnt sie zuerst vor Verführung. Verführung. Die größte Gefahr für die Gemeinde besteht nicht in der Verfolgung, sondern darin, dass sie verführt wird. In der Verfolgung kristallisiert sich immer das heraus, was wirklich Kern der Gemeinde ist. Gemeinde sammelt sich um Jesus. Er wird wichtig. Er wird zentral und man hält an ihm fest und man erlebt, wie Jesus mit einem durchgeht. Verfolgung ist nicht das größte Problem für Gemeinde, Verführung ist das Schwierige. Das Echte und Eigentliche kommt in der Verfolgung hervor und wird deutlicher. Aber in der Verführung geschieht es, dass wir von dieser Mitte des Glaubens weggeführt werden. Wir bleiben nicht mehr zentral bei Jesus, unserem Retter. Wir werden irgendwohin weggeführt. Und das ist die Gefahr für unseren Glauben. Das ist die Gefahr für die Gemeinde der Gläubigen. Falsche Christusse, sagt Jesus, werden kommen. Falsche Christusse. Die gab es schon zu Zeiten der Apostelgeschichte. Es gab immer wieder Leute, auch nachdem Jesus wieder im Himmel war, die gekommen sind und gesagt haben, ich bin Christus. Ich bin jetzt der Wiedergeborene, der wieder auf die Erde gekommene Christus. Ich sage euch. Und sie haben immer Anhänger gefunden. Immer. Es gab immer Menschen, die ihnen hinterhergelaufen sind. Auch zu, ich glaube, ums Jahr 70, 80, hatte einer 4000 Leute versammelt. Er sagte, ich bin der Christus. Er führte sie in die Wüste. Es war damals schon so und es ist heute noch so. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich bin Christus, ich bin der Retter. Ich sage euch jetzt, was wirklich gilt. Seit gut 2 Jahren ist zum Beispiel hier auch in Frankfurt, in Deutschland, an mehreren großen Städten eine Sekte unterwegs, eine neue, deren Anführer sich selbst als der versprochene Pastor der Endzeit bezeichnet. Der versprochene Pastor der Endzeit. Sie laden zu Bibelkursen ein. Sie sagen, lasst uns doch treffen und gemeinsam Gottes Wort anschauen. Das ist toll. Und man geht zu einem Bibelkurs. Und sie sammeln auch Leute aus Gemeinden. Sie suchen Kontakt zu leitenden Persönlichkeiten aus Gemeinden und Kirchen und versuchen, die zusammenzubekommen. Sie werben Mitglieder ab. Ich habe auch einen sehr netten Anruf bekommen von jemandem aus dieser Sekte, der mich eingeladen hat zu einer Konferenz. Sagte, wir sind doch Christen. Wir haben bei uns erlebt, dass Menschen, wirklich ganz viele Menschen zum Glauben kommen, dass da eine echte Erweckung ist und wir wollen das mit euch teilen. Kommt doch zu dieser Konferenz. Und ich habe mir... Da war kein Wort davon, wie diese Sekte heißt oder dass es diese Sekte ist, sondern sie haben sich irgendwie sehr fromm genannt. Und ich habe sie dann mal nachgegoogelt und es war die Shinjonji-Sekte. Vielleicht begegnet sie euch irgendwann und irgendwo. Die Kirche Jesu, Tempel des Zeltes, des Zeugnisses, die neue Himmel und der neue Erde. Eine Sekte, die sich in 12 Stämme unterteilt hat und der Stamm Simon ist derjenige, der in Deutschland missioniert und Leute zusammenholt. Auf ihrer Homepage schreiben sie, hier erfüllen sich die Verheißungen des Neuen Testaments, die Jesus gegeben hat. Das hört sich super an. Hier gibt es den verheißenen Hirten, den verheißenen Tempel, und es wird das höchste Wort der Wahrheit gelehrt und in Sinn und Herz geprägt. Es gibt keinen verheißenen Hirten außer Jesus. Dieser Pastor heißt anders. Und er ist nicht Jesus. Er ist ein falscher Christus. Einer, der sagt, ich bin Christus, folgt mir nach. Die größte Gefahr für Christen und Gemeinden heute besteht in Verführung. Nach der Warnung vor der Verführung spricht Jesus von Kriegen und von gegeneinander kämpfenden Reichen und er sagt seiner Gemeinde, lasst euch nicht erschrecken. Er warnt uns vor einer lähmenden Angst und es ist der gleiche Jesus, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Er weiß, dass wir Angst haben. Er weiß, dass Dinge geschehen, die uns verwirren, durcheinander bringen, verunsichern und die uns Angst machen. Jesus weiß das. Er ist der, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch das alles gesagt, sagt Jesus seinen Jüngern, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Hier sagt Luther, in der Welt habt ihr Angst. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Es ist offensichtlich zum Erschrecken, was da passiert. Offensichtlich, aber unser Herr, der um alles weiß und der auch unsere ganz persönliche Situation kennt, der sagt uns, wie so oft, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Ja, das wird alles kommen, aber fürchtet euch nicht, lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht lähmen von einer Angst. Die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, ja, wir haben auch als Christen Angst. Ja, auch wir erleben schwierige Situationen. Aber Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, lasst euch nicht erschrecken. Die Bibel ist voll davon. Das ist Gottes Botschaft in einer Situation der Verunsicherung und der Angst. Jesus ist immer noch der gleiche und er sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und dann warnt Jesus noch davor, das kommende Ende berechnen zu wollen. Auch das gab es immer. Das gab es immer und es wird es immer geben, dass Menschen irgendwelche besonderen Informationen haben und so interpretieren, dass sie sagen, jetzt kommt Jesus wieder. Ich habe vor 2 Monaten wieder eine Diskussion verfolgt, wo jemand sagte, ich weiß das Datum. Ich weiß das Datum. Und das hat mit irgendwelchen jüdischen Festen zu tun. Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich habe es einfach nicht geglaubt, um ehrlich zu sein. Und das ist auch leider nicht passiert. Also der rechnet jetzt wieder neu. Und es wird auch diesmal nicht funktionieren, weil Jesus sagt, lasst es sein. Versucht nicht, es zu berechnen. Das war für Christen immer faszinierend, das rauskriegen zu wollen, und es war immer unsinnig. Bis heute war es immer unsinnig. Es war immer falsch, immer daneben. Wir sollten stattdessen als Nachfolger Jesu so leben, als ob Jesus sehr bald wiederkommen würde. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Passt auf, seid vorbereitet, und wir werden in den nächsten Wochen noch darüber reden. Lebt so, dass ihr bereit seid, wenn ich heute Nachmittag wiederkomme. Seid bereit, das hat Jesus gesagt. Seid immer bereit, seid euch dessen bewusst, ich bin der Wiederkommende. Ich bin der Wiederkommende. Vielleicht drückt dieser Satz, der Martin Luther zugeschrieben wird, das gut aus, wie wir als Christen in dieser Erwartungshaltung leben sollen. Martin Luther hat wahrscheinlich gesagt, auch wenn man das in seinen Werken nicht findet, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. So sollen wir als Christen leben, in der Naherwartung Jesu, aber das soll uns nicht lähmen, heute etwas zu tun im Reich Gottes, heute unsere Arbeit zu machen, heute etwas zu tun, was Hoffnung macht. Ein Apfelbäumchen ist ein Signal der Hoffnung. Es soll wachsen, es soll Früchte tragen, da sollen weitere Apfelbäume entstehen. So sagt Luther, sollen wir damit umgehen, und so möchte das auch Jesus. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Das sind die ersten drei Warnungen Jesu an seine Jünger. Die Verführung, diese lähmende Angst und die Berechnung des Weltendes. Das sind die ersten drei Punkte, über die Jesus spricht. In den nächsten Versen geht Jesus dann über in eine nächste Phase. Und ich sage euch mal meine Überschrift dafür. Die Kirche oder die Gemeinde Jesu geht nicht einem Triumph entgegen, sondern schweren Krisen. Die Gemeinde Jesu geht nicht einem Triumph entgegen, sondern schweren Krisen. Das ist das, was Jesus in den nächsten Versen sagt. Und ich lese sie euch mal vor, ab Vers 9. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Ich finde diese Worte sehr schwierig. Man wird euch verraten, folgen, verfolgen und töten. Und ihr werdet einander hassen, ihr werdet einander verraten. Das will ich nicht hören über Gemeinde. Aber Jesus sagt es den Jüngern. Vorher ging es nur um gesellschaftliche Ereignisse. Krieg, Machtkampf, Hunger, Erdbeben. Jetzt geht es um Ereignisse, die Gemeinde direkt im Innersten betreffen. Jesus spricht von Druck auf die Gemeinde durch die Verfolgung. Aber dieser Druck kommt eben nicht nur von außen durch Verfolgung, dieser Druck kommt auch von innen. Innerhalb der Gemeinde werden falsche Propheten aufstehen und sie werden viele verführen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das klingt alles so anders als das, was wir gerne hören würden. Da ist nicht die Rede von einer siegreichen oder triumphierenden Gemeinde, die neues Land einnimmt für Jesus, die siegreich vorangeht und der Herr ist mit ihr und die ganze Welt wird gerettet werden, Stadt für Stadt und Land für Land. Das steht da nicht. Das ist weit entfernt davon. Da steht nichts von einer siegreichen Gemeinde, da steht etwas von einer Gemeinde in absoluter Existenzkrise. Eine Gemeinde, in der Menschen vom Glauben abfallen, in der falsche Propheten auftreten. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er keine große und erfolgsverwöhnte Gemeinde antreffen. Keine Gemeinde, die sagt, guck mal Jesus, was wir alles für dich, für Menschen gerettet haben. Er wird eine dezimierte Gemeinde antreffen. Eine Gemeinde, die sagt, gut, dass du kommst, wir hätten es nicht mehr länger geschafft. Wie können wir damit umgehen, mit solchen Worten? Advent, Advent, bald ist Weihnachten, freut euch alle. Jesus sagt so ganz andere Dinge, die überhaupt keine Freude auslösen wollen. Ja? Wie können wir damit umgehen? Indem wir alleine auf Jesus schauen. Indem wir unsere Blickrichtung wieder ändern. Indem wir nicht schauen auf das, was um uns herum passiert, auf diese ganzen Dramen, die sich abspielen, sondern indem wir uns auf den konzentrieren, der die Mitte unseres Glaubens ist, das Wichtigste unseres Lebens ist, Jesus. Wer auf Jesus schaut, bekommt einen anderen Blickwinkel, bekommt eine neue Perspektive, bekommt wieder Hoffnung, bekommt wieder Leben, weil das Jesu Art ist. Weil das Jesu Wesen ist. Wenn ich mich mit Jesus zusammen hinsetze, werde ich von ihm angesteckt. Nicht ich stecke ihn an mit meinen Problemen, mit meinem Frust, mit meinen Schwierigkeiten. Nein, er steckt mich an mit seiner Hoffnung, mit seiner Liebe, mit seiner Vision nach vorne. Und das, ich brauch's. Ich brauche das für mein Leben. Ich habe das nötig, dass Jesus mich immer wieder ermutigt. Ich würde es sonst nicht schaffen. Ich würde es sonst nicht schaffen. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns auf Jesus schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns nicht auf große und tolle Menschen vertrauen, sondern auf Jesus allein. Folgt nicht mir, folgt Jesus. Folgt nicht Peter Wenz vom Glaubensforum, folgt nicht wem auch immer. Menschen werden fallen, Menschen werden Fehler machen. Jesus alleine wird ewig sein und er ist die Hoffnung. Schaut auf Jesus und lasst uns weiter in der Bibel forschen. Lasst uns das Wort Gottes lesen, denn nur so können wir falsche Propheten erkennen. Wer behauptet, dass es außerhalb von Jesus Rettung und Heil gibt, dass es andere Wege gibt zu Gott ohne Jesus, der ist ein falscher Prophet. Der ist ein Verführer. Und wer behauptet, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht reicht für die Vergebung unserer Schuld, sondern dass wir noch was dazu tun müssten, dass wir noch irgendwie was geben müssen, damit es dann doch langt für die Gnade Gottes. Der ist ein falscher Prophet. Der ist ein Verführer. Wie können wir all das erkennen? Wir könnten ja die Gemeindeleitung fragen. Wie seht ihr das? Wie sollen wir glauben? Ja, ihr habt da mehr Erfahrung und ihr kennt die Bibel besser. Und sag mir doch, was ich glauben soll. Nee. Jesus redet zu seinen Jüngern, zu allen gleich. Jesus redet zu dir. Paulus sagt mal, prüfet alles und das Gute behaltet. Wie können wir prüfen? Wir können nur damit prüfen. Mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Nur damit können wir wirklich prüfen, was uns alles so entgegenkommt, auch in diesen Tagen. prüfen am Wort Gottes, um festzustellen, wer ein wirklicher Prophet ist, wer Gottes Wort redet und wer ein falscher Prophet ist und verführen will. Wir können nicht ohne. Wir sind aufgerufen dazu, jeder von euch, die Bibel zu lesen, die Bibel zu lernen und die Bibel anzuwenden. Und das, was dem Wort Gottes widerspricht, ist nicht Wort Gottes. Der Maßstab ist die Bibel. Jesus spricht weiter von der kommenden Not und dass viele falsche Messiasse sogar auftreten werden, nicht nur Propheten, Messiasse, und sie werden Wunder vollbringen. Cool, also wenn jemand Wunder vollbringt, dann legitimiert er sich doch damit sozusagen als derjenige, der von Gott gesandt ist, oder? Jesus warnt davor. Jesus warnt davor, er sagt, es werden Menschen kommen, die sagen, wir sind der Messias, wir sind die Propheten und sie werden Wunder tun und andere werden es sehen und werden ihn hinterherlaufen. Ein Wunder ist kein Kennzeichen dafür, dass es ein echter, guter Lehrer ist, ein echter Prophet. Das sagt Jesus. Denn andere werden es tun, die nicht Jesus verkünden und sie werden Wunder tun. Der Aufruf Jesu ist, glaubt ihnen nicht. Glaubt ihnen nicht. Jesus sagt dann noch einige andere Dinge. Und er beschreibt die Not, die auch über die Gemeinde kommen wird und wie man sich darin verhält. Aber ich möchte noch auf einen Punkt am Ende kommen, der existenziell ist, um das Ganze einschätzen zu können und bewerten zu dürfen. Jesus sagt am Ende dieses Kapitels, wenn ich wiederkomme, dann wird die ganze Welt auf einmal erkennen, dass ich da bin. Alle werden es sehen. Er sagt doch, Leute werden kommen und sagen, ich bin Christus und sie werden am, was weiß ich, in Jerusalem auftauchen oder dort. Sie werden in der Wüste sein und glaubt ihnen nicht, folgt ihnen nicht, sagt er. Wenn ich komme, werden es alle sehen, gleichzeitig und niemand wird mehr fragen. Matthäus 24, ab Vers 27. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Dieser Blitz wird unübersehbar sein. Und dann geht es weiter ab Vers 29. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Uha! So wird es einmal sein, sagt Jesus. Am Ende der Welt, wenn das Ende der Welt gekommen ist, wird das vergehen, was wir heute sehen. Auch der Himmel wird zusammenstürzen. Der Mond wird nicht mehr scheinen. Alles wird beendet sein. Aber Jesus wird gekommen sein. Er ist zum ersten Mal an Weihnachten auf diese Welt gekommen. Und die Engel verkündeten den Hirten die gute Nachricht, dass bei allem Volk große Freude sein würde, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und der Chor der Engel besang vor den Hirten die Herrlichkeit Gottes. Wenn Jesus am Ende der Zeiten als Herrscher, als König und als Richter wiederkommt, wird er für alle sichtbar mit großer Macht und Herrlichkeit kommen. Da braucht es keinen Engel mehr, der ihn ankündigt und erklärt, übrigens, wenn jetzt hier alles zusammenbricht und die Blitze und ihr, ja, da kommt jetzt Jesus. Das wird nicht nötig sein. Es braucht keinen Engel mehr, der Jesus ankündigt. Alle werden ihn sehen und erkennen. Und alle Völker der Erde, steht da, werden jammern und klagen. Und die Engel von Jesus, die haben diesen Verkündungsauftrag nicht mehr, sie haben dann einen Sammelauftrag. Sie sollen seine Auserwählten zusammenholen. Die, die zu ihm gehören, die, die durchgehalten haben, die, die treu geblieben sind, die wird er sammeln durch seine Engel aus der ganzen Welt. Und das sind nicht die, die jammern und klagen müssen. Ja, alle Völker, aus allen Völkern werden Menschen jammern und klagen, weil sie Jesus erkennen und wissen, ich gehöre nicht zu ihm. Und das wird ein großes Jammern und Klagen sein. Aber es wird kein Jammern und Klagen geben bei denen, die wissen, mein Herr kommt, mein Retter kommt, mein Glaube wird wahr und sichtbar. So wie Jesus bei seinem ersten Advent gekommen ist, um die Verlorenen zu retten, kommt er jetzt bei seinem zweiten Advent, um die Geretteten zu retten. Hört sich komisch an, aber um die zu retten, die zu ihm gehören, damit sie nicht auch verloren gehen, weil wir würden es nicht aushalten, sagt Jesus. Lest nochmal das ganze Kapitel 24. Er sagt, wenn ich nicht die Tage verkürzen würde, würde keiner durchhalten. Keiner. Kein normaler Gläubiger, kein Pastor, kein Bischof, kein Papst. Keiner. Keiner würde durchhalten, wenn Jesus nicht rechtzeitig käme. Gott kommt zur Rettung der Glaubenden. Die Glaubenden haben es nötig. Ich habe es nötig, dass Gott mich rettet. Aber wer sind diese Auserwählten? Bin ich dabei? Bin ich berufen? Ich weiß nicht, ob das eine Frage von euch ist. Erwählung und Berufung sind ganz große Themen auch in der Bibel. Und das sind Themen für weitere Predigten. Aber ich möchte euch kurz meine Sicht der Dinge nochmal erläutern, was Berufung und Auserwählung betrifft. Nach meinem Verständnis des Wortes Gottes will Gott alle retten und er ruft jeden Einzelnen. So wie er jeden einzelnen Menschen geschaffen hat und jeden einzelnen Menschen liebt, will er mit jedem geliebten Menschen auch Gemeinschaft haben. Und deswegen ruft er auch jeden Menschen zu sich und sagt, folge mir nach, hab mit mir Gemeinschaft, lass dich retten, lass dir deine Schuld vergeben. Jesus ruft jeden. Ich glaube, dass Berufung an jeden geht. Aber wer sind die Auserwählten? Nach meinem Verständnis sind es diejenigen, die auf diesen Ruf antworten und sagen, ja, ich folge dir. Ja, ich glaube dir. Gott weiß schon, wer das sein wird. Gott weiß, wer seinen Ruf hört und ihn annimmt. Und Gott weiß, wer seinen Ruf hört und ihn nicht annimmt. Aber die Auserwählten sind nach meinem Verständnis diejenigen, die auf Gottes Ruf positiv antworten. Und die sagen, ich schaffe es nicht alleine, rette du mich bitte. Jeder Mensch hat eine echte Chance zur Umkehr. Deswegen heißt es auch, das Wort wird verkündigt werden. Das Wort wird zum Zeugnis für alle dastehen. Jeder hat, bevor das Ende kommt, ja, allen Völkern wird es verkündigt werden, damit sie sich entscheiden können. Damit sie sagen können, ja, ich glaube dir, Jesus. Gott respektiert die freie Wahl eines Menschen. Also ganz kurz, wer glaubt, ist auserwählt. Es ist keine Vorherbestimmung, dass Gott sagt, dich wähle ich aus und dich nicht, sondern es ist Konsequenz unseres Glaubens. Der Herr hat immer seine Auserwählten im Blick. Und die Sammlung dieser Auserwählten, das ist das, was er will, was er seinen Jüngern schon erzählt hat die ganze Zeit. Am Ende der Zeiten werdet ihr bei mir sein. Ich mache schon Wohnungen für euch bereit. Ich will euch bei mir haben. Er bittet seinen Vater und sagt, Herr, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass die immer bei mir sind, auf ewig. Das ist sein Gebet gewesen, ja, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Gott hat immer seine Auserwählten im Blick. Er kümmert sich um sie, er kümmert sich um uns. Wir sind ihm wichtig. Am Ende rettet er uns. Wissen wir, wann das alles passieren wird? Nein. Wissen wir, was genau passieren wird? Nein. Wissen wir, wer kommen wird? Ja. Wir wissen, wer kommen wird. Der alte Bundespräsident Gustav Heinemann hat mal gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, egal welche Verantwortung sie haben und welchen Job. Unser Herr kommt. Wir wissen, wer kommt. Jesus kommt wieder. Der Jesus, der schon einmal für uns in diese Welt gekommen ist. Als Baby, um für uns zu leben, für uns zu sterben, um uns zu retten. Und genau dieser Jesus kommt wieder als Herrscher und König und Richter. Ihm gehört alle Macht. Ihm gehört alle Ehre. Niemand kann ihm widerstehen. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Lest eure Bibel mal durch, was da für Bilder drin stehen, wie wir einmal reagieren werden auf diesen großen, heiligen, herrlichen Gott. Dieser Gott wird seine geliebten, auserwählten Nachfolger sammeln. Ob sie schon gestorben sind oder ob sie noch leben. Er wird sie sammeln und mit sich nehmen in sein Reich. Sein Erscheinen ist deshalb Grund zur Freude für alle, die wissen, ich bin Gottes Kind. Ich habe das Angebot Jesu angenommen. Ich gehöre dazu. Und vielleicht ist so ein Text auch eine Herausforderung für dich, um dich zu fragen, weißt du, dass du Gottes Kind bist? Weißt du, dass du gerettet bist? Weißt du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass deine Schuld vergeben ist? Dann bist du gerettet. Dann sagt Gott dir durch den Heiligen Geist, du bist mein Kind. Wenn du das noch nicht weißt oder wenn du das werden möchtest, dann bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst auf mich zukommst und sagst, hilf mir, einen Schritt voranzukommen. Oder dass du auf Matthias zukommst oder auf leitende Leute hier in der Gemeinde und sagst, oder auf jemanden, von dem du weißt, er weiß es, er ist schon Christ, er gehört schon Jesus, er kann mir sagen, wie das geht. Tu nicht einfach so, als wäre das nicht wichtig, als wäre das nicht entscheidend und als hätte Jesus diese Worte nie gesagt. Nimm sie bitte ernst für dein Leben. Jesu Erscheinen beim zweiten Advent, auch wenn es so dramatisch aussieht, wie in dem Videoclip am Anfang oder wie Jesus das selber beschreibt, ist Grund zur Freude für diejenigen, die zu ihm gehören und Grund zum Erschrecken und zur Angst für diejenigen, die ihn abgelehnt haben. Das ist die Wahrheit. Und deswegen redet Jesus darüber. Er macht keinen rosa Zuckerguss drüber, er spricht einfach die Wahrheit. Ich glaube ihm, der nicht nur die Wahrheit spricht, sondern die Wahrheit in Person ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat er von sich selbst gesagt. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Im Lukas-Evangelium werden diese Endzeitreden Jesu auch aufgeschrieben und erzählt. Und dort gibt es einen Vers, den ich an das Ende meiner Predigt setzen möchte. Ans Ende der Predigt, weil es nochmal unseren Blick richtet auf Jesus. Und es gehört zu den Endzeitreden Jesu. Und es ist eine Herausforderung, eine Frage auch an uns. Sind wir mit dabei bei dem, was Jesus hier sagt? Lukas 21, Vers 27. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Habt keine Angst. Seid nicht bekümmert. Schaut nach oben. Denn von dort kommt Jesus. Erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. Egal wie deine Situation aussieht, Jesus will dich erlösen. Aus all dem rausholen, was dir schwerfällt. Er ist der Retter und er wird kommen. Und für alle, die zu ihm gehören, lasst uns unsere Häupter erheben und auf ihn schauen. Unsere Erlösung naht. Das ist der zweite Advent. Und das ist Grund zur Freude. Unsere Erlösung naht. Seine Liebe hat uns Jesus bewiesen bei seinem ersten Kommen. Bei seinem zweiten Kommen wird er uns endgültig erlösen und wir werden bei ihm sein in aller Ewigkeit. Und darauf freue ich mich und ich freue mich darauf, euch alle dort wiederzusehen. Und noch viele, viele andere mehr. Amen. Ich möchte euch bitten, vielleicht eine Minute nochmal ruhig zu sein und für euch das zu klären. Weiß ich, wer ich bin vor Gott? Weiß ich, ob ich dabei sein werde, wenn Jesus heute Nachmittag kommt? Bin ich bei den Auserwählten? Du bist auf jeden Fall bei den Gerufenen. Jesus ruft dich. Er hat dich gerufen. Antworte ihm. Bitte lasst uns eine Minute Zeit nehmen und prüft es bitte für euch. Und dann werden wir diesen großen Gott ehren und ihm zusingen. Aber zunächst bitte redet mit ihm in der Stille.